Warum hast du das Licht denn grün gemacht, Lukas?
Weil du gesagt hast, ich darf nichts weiß machen.
Ja, aber grün ist schon eine sehr ungemütliche Farbe. Die meisten Bands haben im Rider stehen kein grünes Licht, weil man dann aussieht wie Kermit oder als wäre man irgendwie krank.
So.
Ah ja, gut, es wird so Cyberpunk-blau.
Ich wollte jetzt auch nicht rot machen.
Ja, das wäre ein bisschen zu
Das wäre
intim.
ein bisschen unpassend, glaube ich. Hallo und willkommen hier zur 129. Folge Code Culture Podcast. Ich bin Lukas.
Und ich bin Markus und wir erzählen einmal alle x Wochen die neuesten News aus der Tech-Bubble mit einem Thema der Woche. Und für die Chronisten musst du noch das Datum nennen.
Heute ist der 11. Mai, Muttertag.
Tatsächlich, wir nehmen hier am Sonntag auf im schönen Lofi und es ist
Studio, ja.
inzwischen blaugrün das Licht.
Toll. Und ja, wir erzählen immer über Tech-Themen, Sachen und da starten wir gleich mit dem Feedback und Rückblick, oder?
So machen wir das. Ich habe tatsächlich habe ich schon davon erzählt, von meinem NixOS?
Nee, ich glaube nicht.
Ich glaube nicht, nee.
Wir hatten ja jetzt auch einen Monat Pause, fast.
Tatsächlich, du hattest, glaube ich, in der letzten Folge dein neues ThinkPad vorgestellt
Ja.
und ich hatte so Nostalgie-Flash.
War
Und
so
wie kann man
eifersüchtig.
Nostalgie am besten bekämpfen?
Indem man sich dieser hingibt.
Und sinnlos Dinge kauft,
Richtig.
mit denen man früher etwas verbunden hat und dann enttäuscht zu werden, dass diese, na, das lassen wir, gehen wir lieber auf
Nix so es.
nichts so es
Wie
ein.
findest du's?
Zwiegespalten.
Okay, erzähl mir mehr.
Was mich sehr überrascht hat, ist, dass die Installation sehr einfach war.
Ja, Graphical
Und
Installer.
Graphical Installer. Und was mich ebenso überrascht hat, dass das ThinkPad ohne irgendwelche Treiber-Updates oder irgendwelche Konfigurationen out of the box richtig gut funktionierte.
Ja, das ist nicht so wie auf Gentoo damals,
Ja,
oder?
genau. Also das war so die Experience, auf die ich mich eingestellt habe, so dass man alles hart erkämpfen muss, so dass die Maustasten funktionieren und Bluetooth funktioniert. Aber das hat alles out of the box funktioniert. Sogar das Touch-Display. Das hat mich schon sehr überrascht, muss ich sagen. Und was mich noch mehr überrascht hat, ist, ich habe dann mein Studio-Display von Apple angeschlossen und es
Es
ging
ging,
out of the box in 4K
ja,
oder 5K,
klar,
6K. Also,
kein
puh.
Problem. Ja, das ist die Linux Experience,
Das
ne?
war schon gut, muss ich sagen. Ich
Aber
bin noch nicht ganz warm geworden mit der Art und Weise, wie man das Ding konfiguriert. Also, ich nutze es jetzt halt wie in Linux. Das heißt, ich habe meine Software. Und die ist dann da. Und das war's bis jetzt. Also so von dieser Nix-Experience bin ich noch ein bisschen weit weg, glaube ich.
ja, du musst halt alles deklarativ in den
Ja, ich mach's aber
Nix-Konfigur.
nicht und es geht trotzdem. Und das ist so,
Ja, aber was installierst du dir dann?
ein Firefox oder ein Slack oder
Das
ein
müsste aber
WhatsApp.
nicht gehen. Das kannst du ja nicht installieren, ohne dass deine Nix.
Natürlich schreibe ich es in die Nix.
Ja, genau, du schreibst es schon in die Nix-Konfiguration.
Genau, da schreibe ich es
Ja.
rein, aber ich schreibe halt rein, ich will ein Firefox, ist ein Firefox da. Und dann sage ich Nix, Dingsbums, Rebuild. Und das ist dann so meine einzige Erfahrung bisher. Also ich nutze es Stand heute so, als hätte ich eine Textdatei für die Applikation, die ich mit apt-get installiert hätte. So, das ist gerade meine Experience.
Ja. Ja, es ist natürlich die Frage, du hast natürlich auch schon geguckt, wie machst du das jetzt mit deinen Dot-Files und so. Und ich glaube, das ist halt,
Das wäre der nächste Schritt,
wo
glaube
es
ich. Also,
sich wahrscheinlich noch mehr erschließt,
ja.
diesen Benefit zu haben. Aber ja, ist natürlich auch die Frage, inwieweit du Programme benutzt, die man krass konfigurieren muss oder die sich auch so konfigurieren lassen.
Ja, ich habe halt klassischerweise Dot-Files. Also, wenn ich was konfiguriere, ist es eine Dot-File für mein NVIM und eine Dot-File für irgendwie mein Selig und das war es dann auch schon.
Ja, ne. Es ist halt, also für mich bringt es halt unglaublich viel Benefits, weil ich benutze halt nicht nur GNOME, sondern ich habe Hyperland und mache dann halt alles handgedübelt und da ergibt es natürlich viel mehr Sinn, sowas zu machen. wenn du jetzt einfach nur das für Firefox benutzt und dann irgendwie ein bisschen was im Terminal machst, da ist das wahrscheinlich kein kranker Benefit, aber ja.
Genau, das muss ich dazu sagen, ich nutze halt Gnome tatsächlich, weil ich habe es mangels besserer Alternativen einfach ausprobiert und ich muss sagen, ich bin top zufrieden.
Ja, Gnome ist also mittlerweile echt richtig, richtig gut geworden.
Ja, ich komme ja sowieso aus dieser macOS-Welt. Ich hatte früher X-Monat so einen Tiling-Window-Manager. Ich wüsste jetzt noch nicht mal, wie ich den jetzt konfiguriere, dass der unter XOS käme.
Ja, das kannst du aber auch auf jeden Fall machen. Also ja,
oder vielleicht auch beides mal. Und
musst halt X11 anmachen und dann musst du halt, glaube ich, Programs X-Monat und dann kannst du da...
Das will ich eigentlich nicht. Also wenn, dann nehme ich irgendwie was Neueres.
Ja, hätte ich auch gesagt. Aber das ist ja auch, finde ich, eine Beauty, dass du halt, ich meine, wenn du das jetzt auf Gentoo gemacht hättest oder auf, sagen wir, was weiß ich, Ubuntu und du sagst jetzt, ja, jetzt würde ich aber gerne mal anstatt X11 würde ich Wayland ausprobieren wollen und einen Window Tiling Manager, mach das mal auf einem anderen Linux-Betriebssystem.
Ja, man ist völlig lost. Also man hat es dann kaputt konfiguriert und
genau,
muss dann,
und dann was machst du dann? Ja. Dann musst du es reinstallen und bei NixOS kannst du halt sagen, ja, dann probiere ich die Konfigurationen aus und wenn es nicht funktioniert, gehe ich auf NixOS Rebuild Rollback und Rollback auf die letzte Version. Fertig.
Was mich sehr irritiert, wenn ich starte, dann kommt mein Bootloader und bietet mir irgendwie 5 Milliarden Kernels an. Also jedes Mal bei einem Rebuild wird vermutlich ein neuer Snapshot
gemacht. Nicht Kernels, sondern er zeigt dir die Generations an.
Generations, okay.
Genau, er zeigt dir dann an.
Ich hoffe, die sind leichtgewichtig, weil ich habe da echt viele.
Ja, Garbage Collection musst du schon auch manuell konfigurieren. Du musst dann sagen, aber das ist, kannst du einfach googeln und dann steht da irgendwie ja, okay. Max Days 7 und dann macht er halt nur von den letzten 7 Tagen und hält sich die Generations davon und deletet dann alle. Aber ja, ich habe bisher, ich glaube, 400 irgendwas Generations. Ich habe bisher noch keine Speicherprobleme. Aber mit jedem Update wird es natürlich mehr, weil er muss sich natürlich auch die alten Versionen der Packages halten, die du installiert hast. Weil wenn du dann auf eine ältere Version zurückrollst, dann muss das auch noch da sein.
Ich habe übrigens einen völlig random Anwendungsfall für diesen Rechner jetzt gefunden.
Okay.
Und zwar ist es so, dass die THI sehr lange HDMI, also THI ist die Technische Hochschule Ingolstadt, wo ich doziere, und die haben sehr lange Strecken mit HDMI.
Mhm.
Gemacht, also praktisch von...
Das ist potenziell nicht gut.
Ja, geht nicht. Und es geht halt so nicht, dass alle Apple-Geräte damit nicht funktionieren.
Sehr gut.
Weil die halt so krass Energie sparen, dass sie das HDMI halt nicht so krass rausgeben. Und sowohl ich als auch mein Mitdozent können beide unsere MacBooks nicht anschließen. Und rate mal, mit was es geht, natürlich mit diesem ThinkPad.
Klar.
Weil es halt ein F drauf gibt, irgendwie Energie zu sparen. Und da ist das HDMI-Signal groß genug und damit funktioniert es. Also das ist jetzt mein Use Case, mit dem ich dann zumindest mal ein paar Präsentationen und so abfeuern kann.
Ja, nice. Das ist doch cool.
Wir hatten für dieses Studio hier eine neue Nextcloud eingerichtet.
Ja.
Und was mir mega aufgefallen ist, wusstest du, dass man inzwischen die Kalender und die Adressbuchkonfiguration direkt aus der App heraus einrichten kann auf iOS?
Nee, weil ich kein iPhone mehr benutze.
Das war immer mega die Pain, die Leute dazu zu bringen und gib jetzt hier diese Adresse ein, hier diesen Account.
Ja.
Und das geht jetzt mit so einem Profil. Also man kann dann aus der Nextcloud-App heraus sich dieses Profil installieren und das dann in den Sicherheitseinstellungen akzeptieren.
Cool.
Fand ich ganz spannend und vielleicht nutzen jetzt auch mehr Leute den Kalender und wir werden hier nicht täglich überrascht von Menschen, die ihn nicht nutzen.
Ja, richtig. Ich muss aber trotzdem sagen, ich finde Nextcloud immer noch nicht, also ich hätte gern was leichtgewichtigeres als die Nextcloud für einfach nur Kalender, WebDAV und
ja, es ist halt ein krasses Ding geworden. Ne?
Ja, das ist halt riesengroß und du hast tausend
Module, Plugins und es
tausende
wird dann
Plugins
zugespammt
und dann musst du irgendwie, um die Instanz zu starten, brauchst du das und damit es richtig funktioniert, dann brauchst du wieder, wenn du ein Upgrade machen musst.
Und
das
dann
ist
eine komische Mischung aus neue Docker-Images und dann wird doch innerhalb von dem PHP-Folder was geupdatet und das ist dann wiederum die, also.
Ja, und dann änder doch nochmal deine PHP-Settings, weil jetzt ist die Minimum-Size für die Objects größer oder so ein Scheiß und das will ich auch einfach nicht mehr. Ich will einfach nur ein Ding, was just works, ist ein scheiß Container und ich bin fertig damit.
Gibt's nix.
Ja, leider.
Schade.
Wenn ihr was kennt, bitte gebt uns Bescheid.
Ja, wäre tatsächlich mal spannend, weil, also ich finde, man hat auch inzwischen so eine Inflation von Nextcloud-Instanzen. Ja, die können alle föderieren, aber man muss sie halt schon auch irgendwie managen. Also ich habe jetzt 3 irgendwie in meinem näheren Umfeld, für jeden Verein halt eine noch privat. Ja. Das skaliert auch nicht so mega gut.
Nope, leider nicht.
Ich wollte ja weg von Amazon, Lukas.
Ja.
Und deswegen wollte ich auch meinen Kindle E-Book Reader zu Grabe tragen und ich habe das jetzt getan und habe mir den Books Go Color 7 gekauft.
Und?
Ich sag mal so, er hält, was er verspricht.
Okay, es aber du bist jetzt nicht overwhelmed, oder?
Nee. Also,
wie sagt man das?
Doch, also ich bin jetzt overwhelmed, genau, bin ich nicht. Also, ja, ich bin jetzt nicht übermäßig begeistert.
Ja.
Was sind so die Details, die mir nicht gefallen? Er braucht einfach wahnsinnig lange zum Booten.
Oh, okay.
Also der Kindle geht halt, also so draufklicken, der geht an.
Ja.
Und der braucht halt schon so 20, 30 Sekunden. Und was ich bei diesen Color Displays jetzt gesehen habe, ist, dass die halt, ja, man sieht halt die Color Pixel. Also es ist nicht so wie bei einem, so eine andere Farbe machen, Lukas, damit du wächer bleibst.
Nee. Passt schon.
Ja, es ist halt nicht so wie bei einem Kindle, der schwarz-weiß macht, dass praktisch das Schwarz richtig satt ist, sondern man hat da immer noch so diese Farbenkrissen.
Oh, so ja, das ist nicht geil.
Man sieht es fast nicht, aber wenn man halt nah rangeht, wenn man so diese typische Buch-Experience hat mit direkt von Lesen, dann ist es schon ein bisschen schwierig.
Ja, das ist nicht cool.
Aber ansonsten bin ich echt top zufrieden. Also ich nutze auch den eingebauten E-Book-Reader. Der macht einfach einen Webserver auf, da kann man sein Zeug drag-and-droppen.
Warum hast du dich für Farbe entschieden?
Weil ich tatsächlich Comics drauflesen oder Graphic Novels drauf oder mal ausprobieren möchte, wie das da drauf funktioniert.
Ich hätte jetzt gar nicht so als Comic Leser.
Doch, ich habe früher viele, viele Animes und Mangas, also Mangas dann.
Krass.
Auf dem Rechner.
Cool.
Würde mich dann schon nochmal interessieren, da vielleicht nochmal ein paar Sachen.
Wie teuer ist denn das Ding?
Gar nicht mal so teuer, irgendwas zwischen 200 und 300 Euro und das fand ich auch relativ
human.
Die Lieferung mit Amazon war eine Vollkatastrophe tatsächlich, weil es mit diesem Code war und der hat dann irgendwie das Büro nicht
gefunden. Ich dachte, du wolltest von Amazon weg.
Mist, jetzt hat der Amazon nochmal dran verdient, dass ich von Amazon weg möchte.
Korrekt. Ja, überleg dir mal. Habe ich aber gleich auch noch ein Thema bei mir. Aber ja.
Gut, aber ich habe es Amazon wieder heimgezahlt, denn meine AirPods sind kaputt gegangen.
Aha.
Und dann habe ich mir einen Termin beim Apple Store gemacht.
Genius Bar.
Ja genau, das ist ja immer so lustig. Man muss den ja immer in Augsburg machen, weil die in München alle ausgebucht sind.
Oh.
Und dann haben die mich angerufen und haben gesagt, hey, pass mal auf, Markus, wir haben gesehen, du hast es bei Amazon gekauft und da gibt es so eine Gewährleistung. Bei uns wird es Geld kosten, bei Amazon nicht. Schick das doch bei Amazon ein. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht und ja, ich habe sie bis heute noch nicht zurück. Das heißt, ich warte jetzt 14 Tage
sehr gut.
Auf meine AirPods. Sie sind per UPS schon unterwegs, aber der Dude hat mich gestern irgendwie nicht angetroffen. Dann hoffe ich mal, dass die morgen wieder kommen. Aber die Experience war ganz okay. Also man ruft dann dort halt an, kriegt ein Rücksendeetikett und das ist vielleicht auch der Tipp, den man mitteilen kann.
Ja, aber sorry, also ich könnte 14 Tage nicht ohne meine Kopfhörer auskommen.
Ja, ich habe In-Ear-Monitor, also In-Ear-Monitoring. Ich sag dir, absoluter Abfuck.
Okay.
Weil erstens, ich bin überhaupt nicht mehr gewohnt, mit Kabel rumzulaufen. Das heißt, da ist immer dein iPhone in der Hose. Dann hängt da dieses Kabel rum und ich bleibe halt an jeder fucking Türklinke hängen und reiß mir die Dinger aus den Ohren. Und die sind ja so ganz so verdrahtet und so richtig fest. Das heißt, tut mir auch noch richtig scheiße weh.
Sehr gut.
Und sie sind auch einfach wahnsinnig unbequem, weil die halt so mega drauf optimiert sind, dass man sie nicht sieht, weil die ja für die Bühne gedacht sind. Ja. Also Kabel gebunden, nee, nie wieder.
Also ich muss sagen, ich habe mir auch, einfach weil ich mal ausprobieren soll, und es gibt ja dieses Chi-Fi, wo viele sagen, das ist auch besser als jede Wireless-Geschichte, die man sich holen kann, wo man halt auch...
Das ist
Chi-Fi? Ja, das ist so der chinesische Markt für Hi-Fi In-Ear-Monitoring. Okay. Dinger und da habe ich mir mal 2 gekauft und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich meine, ich habe dann das Kabel halt unter meiner Jacke oder unter meinem T-Shirt, dann bleibe ich nirgendwo hängen. Das reicht eigentlich auch aus. Ist jetzt nicht das Allerbequemste, aber ich finde, das ist voll okay und der Sound ist super geil.
Ja, das hilft wahrscheinlich schon, wenn man es vorne führen kann, weil die Schuhe in der Monitore, die ich habe, die gehen halt über den Rücken.
Ja, okay, das und ist das dann ist, kacke.
Also man kommt da auch nicht ran.
Nee, die sind dann schon immer vorne rum, das ist dann die so, aber die finde ich eigentlich echt okay. Wie ist das? Du hast dann einen Adapter auch dran.
Genau, ich habe mir dann bei Amazon ich habe mir dann bei Amazon ein USB-C auf Klinke.
Mhm.
Was dann auch wiederum absolut nervig ist, weil er beim Rein- und Rausmachen aus irgendwelchen Gründen Siri triggert.
Okay.
Weil dieses Schuhding halt irgendwie so verkabelt ist, dass da irgendwas passiert, dass Siri getriggert wird und auch das. Also ich bin Gott froh, wenn die Dinger morgen dann wieder im Briefkasten liegen und ich es dann wieder richtig nutzen kann.
Ja, da bin ich, da finde ich es ganz geil, dass ich jetzt auch an meinem Handy halt einfach einen Klinkenstecker habe. Dann kann ich halt einfach den auch einstellen.
Ja, das ist nicht verkehrt. Ja.
Das ist halt sehr angenehm. Aber ja, man muss auch sagen, es gibt jetzt vielleicht auch Leute, die die AirPods als einzige Kopfhörer haben und dann ist die Experience wiederum richtig kacke, wenn du zwei Wochen warten musst da drauf. Also ich hätte schon irgendwie erwartet, keine Ahnung, sie senden dir halt Ersatz schon vorher und dann schickst du die halt erst dann wieder rein.
Das war eine Third Party, die es repariert hat, also Amazon hatte damit relativ wenig zu tun.
Ja. Ich habe auf jeden Fall auch nicht mehr so viel zu tun mit Amazon, denn ich möchte mehr auf EU-Produkte setzen und das gilt nicht nur für Konsummittel, sondern auch Plattformen, die ich benutze. Und da zu Amazon habe ich mir jetzt schon mich umgeguckt und Otto ist da so mit einer der größten Player hier in Deutschland und bisher eigentlich echt cool. Also ich habe mir da zum Beispiel auch einen Rucksack drüber gekauft, der kam dann auch, den habe ich dann aber auch, weil der nicht so gut gepasst hat, wieder zurückgeschickt und die Experience top notch, also kann ich mich nicht beklagen.
Wir haben uns ja gestern schon drüber unterhalten und ich musste noch ein bisschen was für meinen Balkon bestellen und rate mal, wo ich es jetzt bestellt habe.
Auf Otto?
Bei Otto, ja.
Ah, sehr cool.
Und ich habe dann mal die Preise verglichen mit Amazon.
Ja.
Die einzige und erste Stichprobe gemacht habe, waren so Hängekübel für den Balkon.
Mhm.
Ein Stück 17 Euro bei Amazon, ein Stück 7 Euro bei Otto.
Okay.
Selbe Marke, selbe Maße, selbes Material.
Krass.
Ich war dann doch nochmal überrascht, dass Otto dann auch noch billiger war.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Also da hätte ich gesagt, ja, Amazon ist halt vielleicht in manchen Sachen billiger, aber anscheinend auch nicht bei allem. Und ich meine, klar, dieses Buy from EU wurde jetzt natürlich krass gepusht durch die Machenschaften des US-Präsidents derzeit. Aber ich finde es nicht schlecht, dass man da mal ein bisschen mehr dran erinnert wird und vielleicht auch mehr die lokale Wirtschaft boostet, als immer zu sagen, ja, hole ich mir halt alles irgendwelche chinesischen oder amerikanischen Marken, einfach weil man es kann. Ja,
ja, denke ich auch so. Und es ist der Trend. Also ich glaube, ich habe letzte Woche oder was diese Woche die News gelesen, dass VW jetzt Tesla überholt hat der EU beim Verkauf von E-Fahrzeugen.
Sehr gut. Ja, das also auch, hört man immer gerne.
Ja, aber das war, denke ich, klar. Also mit Elon und dieser,
da
kann niemand mehr reines Gewissens
Eskapade.
Dieses Auto kaufen.
Ja, das muss ich auch sagen. Also ja, aber ich bin jetzt auf Otto umgestiegen. Ich habe mir auch, und ich, da muss ich, das war echt schweren Herzens. Ich bin sehr großer Nike-Fan. Und da bin ich halt bei den Schuhen immer gewesen und ich finde die auch am coolsten, aber ich habe mich jetzt mal umgeguckt und ich habe auch einen sehr coolen Adidas-Schuh gefunden, den ich mir jetzt auch bestellt habe und da war die Experience eigentlich echt auch gut. Ich habe das von deren Shop gekauft, auch noch mit Corporate Benefits, also ich habe dann 30% nochmal drauf gekriegt, das war echt Bombe, also 84 Euro für so einen neuen Schuh ist eigentlich echt gut und dann ist auch noch eine deutsche Marke und dann habe ich den aber bekommen, war zu klein und die haben direkt in deren Shop einfach ein Feld umtauschen, kann ich einfach sagen, ja, ich möchte die Größe, schick's zurück und krieg jetzt demnächst dann die eine größere. Ich find's nur mega komisch, dass Adidas US-Größen macht.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ganz viele Sportler eben gewohnt sind, nach US-Größen ihre Basketball- und Volleyballschuhe zu kaufen.
Aber weißt du, dann gehe ich in den deutschen Shop und dann steht da halt überall 41, 1/3, 42, 2/3. Ich denke, Alter, mach doch einfach ganze Dinger dahin. Aber
vielleicht
das,
haben die ja auch die Locale irgendwie nicht ganz gecheckt. Und
weiß ich nicht. Nee, weil ich glaube, die bieten den Schuh halt nicht anders an. Weil sonst hätten sie ja 7, 8 und 9 hingeschrieben, weil das sind ja die US-Größen.
Sind US-Größen, ja.
Also, keine Ahnung. Aber den finde ich echt ganz cool. Und vielleicht ist es mal Ansporn für euch auch alle da draußen, ein bisschen mehr aus der EU zu kaufen, um hier die Wirtschaft zu boosten. Und im nächsten Step bin ich dann direkt auch diesem Mantra entgegengegangen und habe mir eine IPKVM aus China gekauft.
Ah, verstehe. Was ist denn eine IPKVM?
Also IP steht für Internet Protocol und KVM steht für Keyboard, Video und Maus.
So einfach auch.
Ja. Und was das am Ende macht, ist, du kannst, also prinzipiell gedacht ist es für Server, für einen Serverbetrieb, wenn du nicht dauerhaft da eine Maus und Tastatur anschließen willst, um irgendwas zu debuggen und du das vielleicht auch remote machen willst, dann kannst du dir so eine IP-KVM kaufen und die steckt sich dann einmal HDMI, einmal USB und potenziell auch noch auf die Start-Reset-Header auf dem Motherboard an und dann kann die IPKVM den kompletten PC eigentlich kontrollieren. Die kann wirklich einen Hard Reset machen an der Hardware und den Neustarten. Du kannst mit der Maus halt Maus und Keyboard alle Signale rübersenden und Video kannst du dir halt auch angucken über einen Browser und ja, das ist eigentlich echt ganz cool für so Homelab-Betrieb, wenn man jetzt kein Motherboard hat, was ein direktes Onboard, External Remote Monitoring, Debugging quasi zur Verfügung stellt.
Mal, auch wenn der SSHD mal down ist oder so.
Richtig, kommt, da kann ich halt trotzdem noch über das andere extern oder wenn ich den BIOS konfigurieren muss, ne? Das ist auch so ein Ding, logisch. Das kannst du halt normalerweise nicht remote machen, aber mit so einer IP-KVM geht es mega easy und da habe ich mir jetzt von, ich glaube, die heißen Cypeed, die Nano-KVM geholt. Und da gab es auch, wer in diesem Space, in dem Homelab-Space so ein bisschen drin ist, gab es auch ein bisschen Drama, weil die ein bisschen, was Security angeht, nicht so top-notch waren. Die sind aber auch komplett Open-Source und haben sich da jetzt mittlerweile auch schon verbessert. Aber ich habe das Ding einfach komplett vom Internet ausgeschlossen in meiner Fritzbox. Das heißt, da kann niemand irgendwie von außen das kontrollieren oder sonstiges damit machen und der kann auch nicht irgendwie nach draußen telefonieren. So bin ich auf der sicheren Seite und kann das einfach nur in meinem lokalen Netzwerk nutzen oder wenn ich halt über Tailscale in mein eigenes Netzwerk mich verbinde, dann kann ich das halt trotzdem auch nutzen. Und ich finde das eigentlich echt geil. Also bisher ist die Experience echt gut. Ich muss sogar nicht mal ein externe Power dran anschließen, weil das über das Motherboard
nice.
Oder über USB-Power vom Motherboard gepowert wird.
Was kostet so ein Ding?
Also Nano KVM kostet, hat mich glaube ich 60 Euro gekostet.
Ja,
und das ist echt okay.
Dafür, dass es ein professioneller Use Case ist, voll okay.
Ja, eben. Und ich habe mir aber lustigerweise auch noch eine zweite KVM, IP-KVM geholt und zwar JetKVM heißt die und die kommen tatsächlich aus Berlin und die habe ich jetzt aber noch nicht ausprobiert, die will ich aber noch ausprobieren und die sieht eigentlich auch sehr schick aus und vor allem deutlich schicker als das China-Ding und kostet auch gar nicht so viel mehr, ich glaube 80 habe ich gezahlt und ja, das werde ich wahrscheinlich auch bald mal drüber berichten, wenn ich das an meinem Raspberry Pi angeschlossen habe. Das ist mein zweiter Server, den ich noch habe.
Ja, da habe ich auch immer das Problem, dass ich da, wenn halt SSHD down ist, dann keine Chance habe.
Richtig, ja. Und dann musst du halt auch beim Raspberry, absoluter Abfuck, musst du halt das Powerkabel rausziehen und wieder reinstecken.
Ja.
Das ist halt so ein Kack. Und ich glaube, vor allem für den Raspberry wird es dann auch nochmal sehr, sehr nice. Was ich auch in meinem Homelab ausprobiert habe, war Grafana 12. Die haben jetzt die Grafana Con zurzeit und haben jetzt die neue Major-Version von Grafana vorgestellt. Und ich war richtig gehypt, weil die nämlich gesagt haben, ey, wir haben jetzt einen eingebauten Git-Sync.
Das ist ja mega geil.
Das ist tatsächlich mega geil, weil die, also so wie sie es auch im Video gesagt haben, wenn man jetzt Dashboards erstellt und die irgendwie bearbeitet, dann wird das automatisch im Git-Repo synchronisiert. Da werden Commits gemacht für jeden Change, den du im Dashboard machst und so. Mega cool. Du kannst sogar teilweise Dashboards, ich glaube, da brauchst du aber Grafana Pro oder so, da kannst du, wenn Pull-Requests reinkommen, die Dashboards previewen und so.
Nice.
Mega cool. Habe ich direkt auf meinen NixOS-Server gepackt. Da musste ich dann nochmal das Package ein bisschen selber anpassen, weil das noch nicht im Upstream war und so. Aber egal. Habe das ausprobiert, habe es eingerichtet und dann dachte ich mir schon so, ja, to use this feature, please enable these feature toggles. Provisioning true und Kubernetes Folder true.
Ich dachte, okay.
Hä? Was hat das denn jetzt damit? Also Provisioning verstehe ich ja noch, aber Kubernetes Folder? Dann habe ich die halt beide angemacht, habe das eingerichtet, habe mein Repo ausgewählt, habe mich authentifiziert mit GitHub und so. Dann habe ich auf Start gedrückt, steht da Error, cannot schedule job. Und dann steht da so eine JSON mit einem Kubernetes-Manifest.
Und machen die das über Kubernetes-Jobs wahrscheinlich schon.
Und dann ist diese Architektur von dem Git-Sync-Feature, dass die selber einen Kubernetes-Job starten, der What dann das Git synchronisiert mit dem Grafana. Wo ich mich echt so frage, what? Warum denn? Warum macht man das? Das ist doch, also...
Ja, verstehe ich. Und du hast wahrscheinlich nicht ein Kubernetes auf deinem Homelab.
Nein, ich habe auf meinem NixOS-Server nicht einen Kubernetes-Cluster, mit dem ich dann nur Grafana laufen lasse. Also das ist ja auch so dystopisch. Ich verstehe das einfach nicht. Und dann war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen.
Ja, kann ich verstehen. Ich kann aber auch verstehen, warum man sagt, hey, es gibt da schon so eine Job-API von irgendwas. Aber dass man dann komplett ja, übersieht, dass die meisten das halt ja, auch einfach mit
Docker laufen. Wie viele Leute ja, benutzen denn tatsächlich, also ich meine, es gibt natürlich auch viele Leute, die es in Kubernetes benutzen, aber wie viele Leute gibt es denn, die das erstens vielleicht in einem Docker Compose Stack benutzen oder halt wirklich direkt auf Linux Bear drauf und ja, dann können die alle das nicht benutzen.
Also, keine Frage, aber wahrscheinlich haben sie es auch komplett nur der Enterprise-Kunden im Blick gehabt und
ja,
haben aber, die Hobbyisten gar nicht gedacht.
Sorry, dann kann man das vielleicht auch so announcen oder so? Also die haben ja weder in dieses Announcement-Video noch in die Announcement, in den Announcement-Blogpost geschrieben, ja, das kann man nur benutzen, wenn man Kubernetes benutzt.
Ja, das hätte man sagen müssen.
Alter.
Also ich wäre da auch reingerannt. Ich hätte es natürlich mit Docker lokal ausprobiert, ja, und dann.
Genau, also das verstehe ich wirklich nicht. Das war sehr, sehr enttäuschend, weil da habe ich mich schon richtig gefreut, weil gerade ist das die maximale Pain da. Weil was muss ich machen, wenn ich habe jetzt gerade dieses manuelle Provision, da mountet er dann quasi die Files direkt als Dashboards rein und dann kann man die auch nicht in der UI bearbeiten. Das heißt, wenn ich einen Change mache, gehe ich auf Save Dashboard, kriege eine 20.000 Zeilen JSON gefühlt, muss dann die JSON kopieren, dann in mein Git-Repo gehen, da dann die JSON austauschen, dann meinen Grafana-Server neu deployen, damit ich dann den Change, den ich in der UI gemacht habe, wieder sehe. Das ist halt der beschissenste Workflow, den man auch haben kann. Stell dir vor, du musst 20 Dashboards anpassen. Ja, viel Spaß damit. Also, das ist halt wirklich kacke. Naja. Und sonst war ich im ganzen Changen von meiner NixOS-Infrastruktur und was weiß ich, was ich alles noch gemacht habe und auch in der Arbeit, war ich jetzt mal auf der Suche nach einer geilen IDE. Also ich, was habe ich für Requirements? Ich will eine IDE, die Vim, also Modal Editing, super supported. Das heißt, ich habe Vim Keybinds, ich kann alles mit Shortcuts machen oder mit zumindest ja in so einem richtigen Keyboard-driven Workflow. Und es soll halt auch konfigurierbar sein und extensible. Hm? dann habe ich ausprobiert Zed, ne? Da haben ja viele auch drüber geredet. Das ist ja diese in Rust geschriebene IDE, die auch Open Source ist. Und habe das ausprobiert und es war eigentlich echt cool. Ich fand bloß das Problem halt, die haben halt auch ein Extension-System. Und ja, Extension-Systeme leben halt von der Community. Und wenn die Community nicht so groß ist und du dann aber halt irgendeinen Custom-Use-Case hast und dann gibt's halt keine Extension dafür, ja, dann viel Spaß damit.
Was wolltest du mit der Idee denn hauptsächlich machen oder was willst du denn hauptsächlich machen?
Ist ich so möchte meinen
General Purpose oder?
Auch General Purpose. Ich will Frontend entwickeln damit, ich will Backend damit entwickeln, ich will meine NixOS-Konfigurationen damit editieren und ich will teilweise auch Sachen in Kubernetes halt anschauen.
Und es soll eine TUI sein oder ist IntelliJ da für dich zu fett?
Und das ist halt auch ein Punkt, ich möchte, dass es lightweight ist. Das heißt, wenn ich in meinem Terminal bin, auf irgendein Repo gehe und dann sage, ich möchte jetzt kurz was bearbeiten, dann muss das halt entweder super schnell starten oder halt direkt im Terminal sein. Und ja, Zed ist da super, also das ist wirklich mega fast, aber da sind die Extensions teilweise lacking und ich fand auch die Art, wie ich rumnavigieren kann, weil zum Beispiel auch sowas wie, das verstehe ich auch nicht, warum das nicht geht, aber ich möchte jetzt auf den Filetree möchte ich links zugreifen, wenn ich im Editor bin, dann muss ich halt den Shortcut für den Filetree eintippen und nicht sowas wie, ich möchte nach links navigieren. Und das finde ich halt immer so, das ist so viel einfacher für den Kopf, als wenn ich sage, ich möchte jetzt auf Git-Panel, ich möchte jetzt aufs Editor, ich möchte jetzt dahin, ich möchte aufs Terminal. Da muss ich mir 20 verschiedene Shortcuts merken, anstatt dass ich einfach sage, ich gehe nach links, ich gehe nach rechts, ich gehe nach rechts, ich gehe nach unten, ich gehe nach oben, weißt du?
Ja, verstehe ich. Hast du Emacs mal probiert?
Jein, also eigentlich nicht, weil Emacs ja Selection First funktioniert, glaube ich, ne? Oder? Also das ist ja nicht so wie in Vim, wo ich sage, ich selekte was und dann mache ich irgendwas damit, sondern ich navigiere in Emacs und das ist dann direkt auch die Selection.
Ja, so ähnlich ist das Pattern, aber
ja, genau.
Also ich kenne sehr viele, die Emacs als eine ausgebaute IDE verwenden.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass dein Anwendungsfall damit ein bisschen abgedeckter ist.
Ja, vielleicht probiere ich es mal aus. Ich habe danach, habe ich mal Helix ausprobiert. Das ist so ein Terminal-Editor, der aber auch so wie Emacs, glaube ich, so Forward-Editing ist, wo du halt immer sagst, okay, ich mache die Selection schon direkt mit. Also wenn ich irgendwie W mache, dann selectet er mir schon das Word und dann kann ich halt direkt drauf arbeiten. Aber das fand ich mega ungewohnt, weil ich halt NeoVim gewohnt bin. Und ja, dann habe ich das ausprobiert und fand es auch nicht geil. Und am Ende bin ich einfach wieder auf NeoVim gelandet und habe aber gesagt, weil was mich teilweise an NeoVim gestört hat, ist, dass ich halt wirklich jeden Aspekt selbst konfigurieren muss. Ja, das ist halt Friemel auf 1000 und das fand ich halt nicht so geil, weil ich möchte mich jetzt auch nicht wirklich bei jedem Major-Upgrade von irgendeinem Kack-Plugin, was mir die Completion macht, damit auseinandersetzen, wie ich jetzt meine Completion habe, zu konfigurieren.
Ja.
Weil das ist so ein Ding, das sollte einfach funktionieren. Weißt du, was ich meine? Das ist so, da will ich mir keine Gedanken drüber machen. Und was ich mir jetzt gedacht habe, ist, anstatt dass ich alles wirklich selber mache, benutze ich einfach eine NeoVim-Distribution. Und da gibt es ja mehrere, also das sind dann quasi benutzt du einen Mega-Plugin von jemand anderem, der dir die ganze Basis konfiguriert und du kannst es dann noch extenden. Und das ist eigentlich der perfekte Use-Case für mich. Da bin ich jetzt auf LazyVim gelandet. Das ist auch ein großer Contributor für so ganz viele Plugins, der heißt Folky oder Folke, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, heißt der Typ, der das macht. Und das ist halt ein Übercrack. Also der hat jetzt auch irgendwie einen Mega-Plugin rausgehauen, was tausende andere Plugins ersetzt und macht es dann irgendwie nochmal besser und so. Der Typ ist richtig krass. Und LazyVim ist echt so, hat super sensible Defaults, sieht nice aus, funktioniert einfach. Es sind auch, und das muss ich auch sagen, es sind schon vorgefertigte Keybinds. Und das ist auch sowas, wo ich sage, ich muss mir jetzt nicht noch irgendwie ausdenken, wie mein Keymap-Schema ist, sondern das kommt einfach von dem Typen und es funktioniert. Und das finde ich halt auch ganz geil. Ich meine, klar, ich habe mir dann noch ein paar andere Keybinds selber oder ich habe ein paar andere überschrieben, aber so finde ich den Modus eigentlich super cool und kann trotzdem jeden Aspekt konfigurieren, hab Modal Editing, funktioniert super geil und damit bin ich eigentlich relativ zufrieden mit NeoVim.
Das ist ja mega lustig, das Ding, das LazyVim geht genauso wie oben als SSH, das heißt, es ist ein Git-Repo.
Ja.
Und da ist alles rundum sorglos drin und man kann sich das dann symlinken und gut ist.
Ich glaube.
Ja.
Teilweise, obwohl ich glaube, so habe ich es gar nicht gemacht, aber egal.
Aber so werde ich es mir tatsächlich, ich schaue es mal an, ich habe es verlinkt in den Shownotes, schaut echt spannend aus, weil, ja, also ich habe schon meine Vim-Config, die ich liebe und die ich halt gewohnt bin, aber ich vermisse halt gerade sowas wie File Navigation und so, da gibt es einfach, das ist halt immer raus, rein, vielleicht mal irgendwie ein bisschen Next File, aber das war es dann auch schon.
Ja. Und ja, ich finde die Sensible Defaults auch geil, weil ich habe zum Beispiel bei mir in meiner NeoVim-Config habe ich nie richtig mit Buffers gearbeitet, also mit mehreren. Ich habe immer nur einen Buffer open und dann switche ich immer zwischen denen. Aber in der LazyVim ist es halt im Default so, wenn du da auf eine File im File-Tree gehst, dann öffnet er einen neuen Buffer.
Ja, nice.
Und dann navigiert man auch einfach mit Shift, H und L zwischen den Dingern und das fand ich schon... Das macht so viel Sinn, aber ich musste mir nicht erstmal überlegen, wie würde ich das machen, sondern irgendein Typ hat sich das überlegt und ich nehme das einfach. Und das, finde ich, ist ein bisschen einfacheres Mental Model.
Finde ich gut. Dann lass uns jetzt einbiegen zu den News.
Die News.
Ich habe da einen Artikel verlinkt von NPR und der steht eigentlich nur exemplarisch dafür, wie Elon Musk echt komische Dinge tut mit seiner Doge-Organisation. Dieser Artikel von der NPR ist ein Whistleblower. Ein Pfeifenbläser. Und dieser Pfeifenbläser, der behauptet, dass der Zugriff von Doge auf die Daten der Behörden schon unter sehr, sehr abenteuerlichen Zuständen
entstanden sind.
Und eine zweite Geschichte gab es auch noch letzte Woche oder vorletzte Woche, dass relativ nachdem Doge die Logins von einer Behörde übernommen hat, russische IPs sich erfolgreich eingeloggt haben.
Ah ja, das klingt mega gut. Unglaublich.
Schwierig. Ist es vielleicht gar nicht so gut, wenn nicht staatliche Behörden Dinge tun? Ich weiß es nicht.
Ja, es ist ein Trauerspiel. Ja, mehr kann ich, glaube ich, dazu auch nicht sagen.
Wir sind sprachlos.
Ja, es ist einfach traurig. Aber da sind wir ja froh, dass wir in Deutschland sind, gell?
Und dass es da auch überhaupt keine faschistoiden Parteien gibt, die immer auf Wind
und irgendwelche Lobbyarbeit oder so, das ist ja hier auch.
Ist hier alles.
Nein, das wird ja hier gar
ganz
nicht gemacht.
Anders.
Ja.
Vielleicht kurzer Einschub: Wir planen gerade hier in Pfaffenhofen ein Fest der Demokratie. Das soll 2026 stattfinden. Wer da mitmachen möchte, wir sind gerade ein kleines Team von 5 bis 10 Leuten, ist gerne eingeladen, sich bei uns zu melden. Da geht es letzten Endes darum, mit Podiumsdiskussionen und mit den demokratischen Parteien gemeinsam so ein Fest im Bürgerpark zu machen.
Cool.
Um da mal einen Fokus drauf zu legen.
Nice. Wo viele ihren Fokus drauf legen, fast den ganzen Tag, ist ihr Handy.
Und da habe ich eine sehr, sehr, sehr spannende Studie vorbeifliegen sehen. Ich muss hier immer die Cookies akzeptieren. Ich habe ja auf meinem.
Da warst du noch nicht eingeloggt, auf deinem ThinkPad. Und jetzt dauert das noch ein wenig. Ich kann so lange schinden mit, wie geht's euch heute? Hattet ihr denn bisher einen schönen Tag? Und wenn ihr gerade aufgestanden seid, dann guten Morgen. Oder seid ihr gerade auf dem Weg zur Arbeit? Oder wie sieht das aus?
Ist es der Inhalt eines Social Medias, was TikTok?
Ja, genau.
Ja. Genau darum geht es. Und was ich da besonders gut fand, war eine Umfrage, wie schädlich man das soziale Verhalten oder das Social Media Verhalten von sich selbst und von anderen findet.
Okay.
Und was glaubst du denn?
Sehr schädlich. Also, oder ist das...
Die Leute behaupten, alle anderen hätten ein mostly negative
Behavior. Aber ich selber mega positiv.
Von 48, also die Hälfte behauptet, die anderen hätten ein Problem.
Aha.
Aber dass sie selbst ein Problem haben, sagen nur 11.
Oh, okay, interessant.
Das fand ich eine sehr, sehr, sehr spannende Darstellung. Und das ist tatsächlich auch mit einer großen Endzahl erhoben worden. Mit Personen von 13 bis 17 in der USA. Und ich glaube schon, dass die Gen Z und die Gen Alpha ein starkes Problem mit sozialen Medien hat.
100%. Also ich glaube, ich habe auch ein Problem mit Social Media. Ich bin, keine Ahnung, so wie TikTok und Instagram und keine Ahnung, was funktioniert, ist halt unglaublich predatory und unglaublich ausnutzend von menschlichen Trieben, dieser
Endorphin-Kick,
diese genau,
absolute
immer,
Belohnung von sofort wieder.
Immer das Nächste und ich scroll immer weiter, endlos, endlos, bis der nächste geile Serotonin-Kick da reinkommt und keine Ahnung. Es ist halt unglaublich scheiße. Ich habe auch hier schon mal einen Monat lang kein TikTok benutzt und es war... Und
wie hat es funktioniert?
Also... Wie das dann war für mich oder wie?
Nein, also war es okay oder?
Ja, ja, ja. Also ich fand es dann deutlich geiler. Man hat dann schon diese, ne, man sagt immer so schön FOMO.
FOMO, ja.
Fear of missing out. Aber es ist halt auch scheißegal. Es ist alles auf Social Media ist so fuck egal. Es sollte keinen jucken, was irgendjemand irgendeine Story postet oder dass der jetzt da in dem Urlaub war oder der da jetzt hier wieder ins Fitnessstudio gegangen ist. Es ist so scheißegal alles. Und ich glaube, das zerstört auch so ein bisschen einfach die Gehirne der Leute und die Gesellschaft, weil alles sich nur noch darum dreht. Ja, hast du das TikTok gesehen? Hast du dieses TikTok gesehen? Oh mein Gott, ja, richtig lustig. Was? Das hast du nicht gesehen? Bist du noch auf der Erde? Und so und mein Gott, das ist alles so schlimm. Aber ich bin da auf jeden Fall Teil davon. Also ich nehme mich da jetzt nicht außen vor.
Was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass wir machen ja beide Jugendarbeit.
Ja.
Hier im Utopia und haben da auch mit Jüngeren zu tun, dass auch das technische Skill-Level oder generell der Umgang mit dem Digitalen und der kreative Umgang mit dem Digitalen nachlässt. Es ist unglaublich. Also das ist jetzt eine Generation, die komplett mit dem Bildschirm und mit dem Smartphone aufgewachsen ist. Und kaum einer von denen kriegt irgendwie ein halbwegs formatiertes Word-Dokument fehlerfrei als PDF zu exportieren und irgendwie zu verschicken.
Ja, aber Hauptsache irgendwelche lustigen Familienfotos in Studio Ghibli-Style erstellen lassen.
Ja, und selbst dazu brauchen sie eine ganz krasse Anleitung. So ladet ihr diese App runter und ein Video, das ist erklärt.
Ja.
Also dieser intuitive Zugang, es gibt eine Bewegung, die geht von Bildschirm unten nach oben und die heißt Wischen.
Ja.
Und das war's. Also schwierig. Sind ja schon die alten Männer, die über die Generation ranten?
Nee, weil ich ja noch Teil davon bin, aber du auf jeden Fall schon. Sehr gut. Yahoo!
Hat TechCrunch verkauft.
Wait, what? TechCrunch hat zu Yahoo gehört?
Ja, TechCrunch hat zu Yahoo gehört.
What the fuck?
Also Yahoo ist echt so eine Umbrella-Geschichte.
Ja, tatsächlich. Das ist ja dann schon ein Riesenplayer.
War ein großes Ding und hat jetzt eine Private-Equity-Firma gekauft. Ich bin da gar nicht so glücklich drüber, muss ich sagen. Weil
Yahoo, weil TechCrunch lief doch super.
Lief super, erstens.
War ein super freies oder...
Genau, das ist es halt. Also Yahoo steht schon so ein bisschen für gute journalistische Arbeit oder für okay journalistische Arbeit.
Ja.
Und wenn jetzt da jemand,
reingeht,
schwierig. Die haben auch...
Irgendeine AI-Geschichte wird dann daraus, ich sag's dir.
Wahrscheinlich, vielleicht. Also die haben auch PC World, Mac World und TechAdvisor gekauft.
What?
Ja, dieses Shoppen gegangen.
Oh mein Gott, aber das ist ja ein Riesending dann. Die können ja, was weiß ich, dann für beeinflussen, wenn die dann sagen,
ja, tatsächlich, hier. Also das sind ja jetzt, das sind schon so Standard.
Boah.
Standard-Outlets in dem Tech-Bereich.
Eieiei.
Und da gehört ja auch die Crunchbase dazu. Also Crunchbase ist so eine Datenbank,
ja,
wo man schauen kann, welche Firma wie viel Geld in welchem Funding bekommen hat. Und das ist auch schwierig ein bisschen.
Ja, das.
Ich bin mal gespannt, wo es dahin geht. Wir haben den Verge-Artikel entsprechend verlinkt.
Ich sag dir, die machen Skynet wahrscheinlich im Hintergrund.
Ne, gute News ist aber, jemand hat wieder Mail neu erfunden. Und zwar
zum
Notion.
10. Mal. Ja, wechselst du?
Nein,
von Hey? Auch
warum.
Warum?
Also erstens, wenn ich von Hey wechseln würde, dann wahrscheinlich zu Superhuman.
Okay, ah ja, das kenne ich, ja,
ich,
das hast du mir schon mal gezeigt. Ja.
Der 30, 40 Euro im Monat, abartig teuer.
Ja.
Aber richtig gut.
Aber das ist doch kein, ist das auch ein Mail-Server?
Ja, also sie haben eine Mail-Server-Komponente, sie brauchen aber als Postfach Google oder Microsoft.
Oh. Ja, dann kannst du es ja gar nicht privat nutzen.
Nee, man kann es nicht privat nutzen, es sei denn, du hättest halt einen eigenen Exchange-Server.
Ja, mach das mal. Ja,
genau. Viel Spaß, niemand. Markus. Du kannst bei der Main Factory und so schon machen, aber es ist eigentlich,
ja,
dann, Quatsch.
Ja, aber die verwalten den ja nicht für
die
dich, oder?
Die verwalten den nicht für mich, ja, genau. Also. Und das ist das Gleiche jetzt hier bei Notion. Man braucht ein Google Mail Konto.
Ja.
Ja, und damit ist es für mich wieder tot.
Ja, richtig krass, haben sie Mail neu erfunden. Also das ist ja so ein Bullshit.
Ja, also sie zeigen,
da kann man sich auch gleich sparen.
Also um es mal flapsig zu sagen, sie importieren, sie haben einen Mail-Client für Google Mail, der gar nicht mal so gut ist, und sie importieren dir die Mail als Notion-Dokumente, that's it.
Vor allem, also ich lobe ungern Google, aber Google Mail ist schon einer der besten Web-Based.
Genau, also da kannst du eigentlich nichts mehr anders.
Was ist das für eine Idee? Also ich meine, wenn die jetzt gesagt hätten, die hosten das Mailing für dich und du hast dann eine @Notion-Adresse oder so.
Ja, genau,
oder,
und das ist dann irgendwie ganz anders gemacht oder es passt dann.
Und
es
dann
ist
macht
dann
er halt wirklich
zu einem Dokument und man kann das dann auch verschieben und teilen, ja, und archivieren und so. Das kann man schon alles machen. Aber es ist halt immer noch diese Doppelung mit diesem Google-Account,
ja, im Hintergrund. Absolut scheiße. Also, ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das die ganzen Notion-Glazer auch irgendwie benutzen würden, weil man dann vielleicht auch in Notion die Mails besser verlinken kann und so.
Ja, genau, das ist ja das Thema.
Ja, das natürlich, aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass das geil ist. Also ich bin halt auch kein Google-Freund. Ich meine, ich habe ein entgoogelt Handy und das kommt mir nicht ins Haus. Der nächste Beitrag ist ein LinkedIn-Post, wo ich mich erst einloggen muss.
Da muss ich mich jetzt auch einloggen. Ich weiß gar nicht, warum ich den verlinkt habe. Ich glaube, es war gut und wichtig. Hast du LinkedIn, Lukas?
Ja, ich habe LinkedIn, aber ich bin nicht eingeloggt an dem Handy.
Ach so. Ich bin eingeloggt, aber auch nur auf mein Handy. Deswegen muss ich da jetzt noch einmal draufklicken. Das war bestimmt mega toll.
Was?
Oh,
ach,
ja.
Ich hasse LinkedIn.
Ha, das war.
Ja, gut. Bitte. Ich logge mich jetzt nicht ein. LinkedIn ist scheiße.
Und zwar ist es ein Diagramm: Open Questions und Closed Questions auf Stack Overflow.
Mhm.
Und seit dem Aufkommen von ChatGPT sind die offenen Fragen von 200.000 auf 20.000 runter.
Okay, krass, krass.
Um nicht zu sagen, Stack Overflow ist tot.
Ja, finde ich auch irgendwo traurig, weil ich meine, wo bekommt denn dann die Future AI ihre Datensätze
her?
Das
ist genau das, was ich jetzt fragen wollte.
Ja.
Also wenn man jetzt sagt, die jetzigen Modelle haben alle bei Stack Overflow gelernt und da irgendwie Dinge aufgesogen und das in ihr Wissen inkorporiert.
Ja.
Und jetzt frisst diese AI ihre eigenen Quellen auf.
Ja,
was
richtig
passiert dann?
Ja, vor allem kannst du die auch nicht wieder einspeisen, weil ich weiß nicht, wie oft du das machst, aber wenn ich die AI eine Frage frage und sie mir die richtige Antwort liefert, dann sage ich nicht nochmal, ah ja, das war die richtige Antwort. Also ich glaube nicht, dass das viele machen. Und ich glaube, da kommt man wahrscheinlich sehr schnell hin. Umso mehr es neue Changes gibt, umso mehr es irgendwie neue, vielleicht auch Programmiersprachen gibt. Ich glaube, da hast du dann irgendwann ganz große Probleme.
Ich bin auch gespannt, was dann passiert. Also auch viel Content ist ja AI generiert. Und was passiert dann mit diesen Feedbacks? Also wenn die AI jetzt anfängt, von der AI zu lernen.
Ja. Ich glaube, das wird in die Hose gehen. Aber naja.
Stack Overflow ist tot.
Ich meine, man sieht es ja schon, wenn man, ich weiß nicht, ob das zu 100% korreliert jetzt mit dem Use Case, aber ich finde es immer sehr interessant, wenn man der AI ein AI-generiertes Bild gibt und dann der AI sagt, ja, mach das, kopier das zu 100%, dann ist das irgendwann so cursed und überhaupt nicht mehr dem richtigen Sinn entsprechend. Und ja, ich glaube, dass man hat irgendwann ein riesiges Datensatzproblem.
Ich freue mich drauf.
Ja, ich freue mich
drauf. Ich bin gespannt, was passiert.
Dann brennt wahrscheinlich die ganze Welt.
Die ganze Welt brennt, denn der 20-jährige Markus war irgendwann mal ein ganz, ganz, ganz großer Open-Source-Enthusiast. Und er wurde jedes Mal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Weil GIMP so scheiße ist.
Als ich mit GIMP einen Flyer designt habe, den dann zu Flyer-Alarm geschickt habe. Mhm. Und dann sah er aus wie Hund, alles so dreckgrau, braun, verwaschener Quatsch.
Geil.
Warum war das so?
Weiß ich nicht.
Weil GIMP nur RGB konnte.
Und nicht also CYK.
Den additiven Farbraum, der für Bildschirme ganz gut ist.
Ja.
Aber drucken uns so, also mit Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.
Ja, das macht ja jeder. Jeder druckt ja mit CMYK. Ja.
Genau. Das konnte halt nur Photoshop und eben nicht das Open Source Tool GIMP und.
Aber es kann es jetzt mittlerweile.
30 Jahre später, 20 Jahre später.
Geil.
Version 3 kann CMYK.
Ach, das kam jetzt erst.
Jetzt.
Oh mein Gott.
Das ist
also man muss natürlich schon sagen, muss ich auch bedanken, das ist ein kostenloses Tool. Das kann unglaublich viel. Aber es ist halt auch unglaublich kacke manchmal. Also ich habe das schon öfter mal benutzt und ich benutze das wirklich nur für kleine Änderungen, die ich an irgendwelchen Bildern machen muss. Weil für mehr ist es dann auch absoluter Kack. Also man kann zum Beispiel auch, also es gibt ja jetzt erst die Möglichkeit, dass man Live-Filter auf
genau,
die
waren alle offline.
Ja, das war alles in das Bild reingerendert und wenn du das später nochmal bearbeiten wolltest, irgendwie den Schatten nicht 10 Grad, sondern 15 Grad verschieben, da musst du jetzt nochmal das Bild neu importieren und den Schatten und alle anderen Effekte nochmal neu machen. Aber das kann GIMP jetzt für ausgewählte Effekte.
Das ist doch schön. Also ich glaube, GIMP und auch die DAW Ardua sind so der Beweis, warum eben Linux als Desktop-Betriebssystem nicht gut funktioniert, weil Basisprogramme, die man in einem professionellen, semi-professionellen Kontext braucht, einfach nicht die Reife haben, die benötigt wird.
Ich muss aber auch sagen, wovon ich relativ erstaunt war Photopi. Kennst du das?
Kenne ich nicht, nee.
Das ist tatsächlich ein In-Browser-Tool, also einfach eine Webseite, auf der du, und die haben Photoshop relativ gut kopiert, auf der du halt Fotobearbeitung auch relativ gut machen kannst und das User-Interface sieht halt auch gut aus, ist halt einfach Photoshop abgerippt und das funktioniert echt super, also kann ich auch.
Vielleicht ist das der Way out. Also genauso nutze ich ja gerade auch Notion im Browser, weil es halt keine Notion-App für Linux gibt.
Ja.
Hey im Browser, weil es keine Hey-App für Linux gibt.
Ja.
Also vielleicht ist es dann tatsächlich genau das.
Ja, richtig. Obwohl ich auch mich frage, also Notion ist halt auch einfach Elektron. Also ich hatte eine Notion-App auf meinem NixOS, aber die hat nicht richtig gebootet, weil ich auf Wayland bin und das ging dann nicht richtig und so ein Scheiß.
Ja, und dann kommt man auch ganz schnell in so eine Notion-Customizing-Bubble rein und die will ich eigentlich auch nicht. Ja. Also ich will da so ein nacktes Notion und es soll einfach funktionieren. Und
es soll einfach funktionieren, ja. Ja, das verstehe ich auch nicht. Aber die meisten Electron-Apps sind ein bisschen kacke auf Wayland, also auf dem neuen Window-Compositor, oder was ist das? Ja, schon, ich glaube. Und ja, verstehe ich auch nicht, warum, weil Electron halt so simpel eigentlich rein theoretisch ist, aber die haben wahrscheinlich ganz viele X11-Bindings in ihrer Linux-Implementierung. Du gehst sehr oft wandern.
Genau, das ist ein ganz großes Hobby von mir. Nicht. Also, Deutschland weint.
Ja, weil es gibt schon sehr viele Deutsche, die wandern gehen.
Und ich glaube, das, was wir jetzt erzählen, ist für viele, also ich glaube, es gibt nichts Deutscheres als die Radtouren und die Wandertouren auf irgendwelchen Webplattformen zu teilen. Und da hat die deutsche Firma Komoot tatsächlich sehr erfolgreich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist eine App, wo man seine Wander- und Fahrradrouten planen kann.
Ja, und auch for free teilweise.
For free, genau. Ja. Ich nutze es auch for free. Und es synchronisiert sich auch mit meinem Fahrrad-Navigationssystem und was man da alles machen kann. Es ist richtig, richtig gut. Und jetzt wurde es verkauft.
Ja, an eine, was für eine Firma?
An Bending Spoons, das ist eine italienische Firma, die dafür bekannt ist, alle Leute zu entlassen und den letzten Cent aus jeder Akquisition rauszudrücken.
Sehr gut.
Und es war tatsächlich ein Schock. Also ich habe so ein paar LinkedIn-Posts von Komoot-Entwicklern gehört, die waren praktisch so von, hey, wir sind alles eine Family, uns geht super gut, wir haben mega die Erfolge, alles ist super, hinzu, ach übrigens, nächste Woche braucht ihr nicht mehr kommen.
Krank, das war ist ja auch
schwierig.
Das ist ja auch so ein Fuck you an alle Mitarbeiter von dem vorherigen CEO.
Ja, der ist jetzt wahrscheinlich reich.
Ja, sehr wahrscheinlich. Naja, traurig.
Ich bin gespannt, was draus passiert. Es gibt jetzt schon die ersten OpenStreetMap-Alternativen. Aber wir hatten es gerade eben mit GIMP und mit Open Source. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Wurde nicht noch irgendwas verkauft an den Candy Crush-Macher? Ja, große News. Discord wurde verkauft.
Ja. Oh, krass.
Das müssen wir noch auch in die Shownotes mit reinbringen. Discord wurde jetzt an King verkauft. Das sind die Macher von Candy Crush. Und das ist auch maximal kacke. Weil, also, die werden Discord auch bis zum Tode monetarisieren wollen. Und es sind auch schon, also, da sind schon sehr viele auf der Suche jetzt nach einer Alternative. Und kennst du irgendeine Alternative? Ich meine, du bist jetzt nicht krass in der Gaming-Welt, aber du bist bestimmt auch in Discord-Servern.
Aber Slack und MetaMost.
Ja, aber das sind ja sehr geclosed Communities, finde ich. Also diese Hürde, sich in einen neuen Slack-Server einzuloggen, ist halt maximal scheiße. Du gehst dann immer, ja, hier ist der Invite, ja, mach mal eine E-Mail, gib mal ein neues Passwort, du machst dir ja für jeden Server einen neuen Account quasi. Und das ist halt maximal kacke. Auf Discord funktioniert das halt mega easy. Da ist eine Server-Invite, du gehst auf Server beitreten, du bist eh eingeloggt in Discord und zack, bist du im Server drin.
Ja, verstehe ich.
Und Slack ist halt immer noch mega krass businessbehaftet.
Ja, Slack hat diesen Business-Vibe.
Ja.
Und die, Discord ist halt wie Reddit so eine Community aus Communities. Ich glaube, das ist das, was der Vorteil davon ist. Und es hat sich aber auch aus sowas wie Mattermost heraus entwickelt. Also man sagt ja heute noch, man joint einem Discord-Server.
Ja.
Also es war ja früher wirklich so dieser Open Source und Aggregated Bubble Business dann. Also die Zeiten, an die erinnere ich mich noch.
Okay.
Dass Discord halt so eine, ja, fast schon eine PHP-BB-Alternative war, die dann halt föderiert gelaufen ist. Man konnte dann auch seinen Discord-Server selbst hosten. Und man Das war.
Bist du sicher?
Ja, das war ganz früh. Gehört. Tatsächlich.
Okay.
Ja.
Da weiß ich nicht, ob du das nicht verwechselst mit irgendwas.
Also da bin ich mir relativ sicher.
Okay. Naja, aber wenn man aus der Gaming-Bubble kommt, dann hat man vorher Skype genutzt und davor hat man TeamSpeak genutzt. Und ja, es gehen jetzt auch, also ich habe jetzt schon mehrere gehört, die auch sagen, ja, gehen wir halt wieder auf TeamSpeak. Aber TeamSpeak hat halt auch, also das ist federated, also könnte man so sagen, weil du hostest halt, also TeamSpeak stellt nicht direkt Server bereit, sondern du hostest den immer selber und du joinst dann oder du connectest dich auf einen TeamSpeak-Server dann drauf. Aber das ist nicht halt so wie Discord, wo du halt dauerhaft irgendwie online sein kannst, wo du halt auch als Person discoverable bist, ne? Also das ist, finde ich, auch ein ganz, ganz großer Aspekt von Discord, dass ich halt sagen kann, ich habe hier einen Homie, ich habe hier einen Homie, ich mache mal eine Gruppe mit dem und call die einfach. Oder ich sag, ey, hier ist der Invite-Link zum Server, da spielen wir das und das. Wenn du Bock hast, join da drauf. Und das kann ich halt ihm auf Discord schreiben. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied zu zum Beispiel auch Slack. Da bist du ja nicht, da bist du ja keine Person, sondern ja,
das ist ein Account.
Du bist immer ein Account innerhalb eines Servers. Und ich kann nicht sagen, ey, ich habe hier den Flo und den will ich jetzt auf dem und den Server haben und kann den einfach inviten. Sondern du musst dem Flo dann auf WhatsApp schreiben und musst dann muss der auf den Link wieder in die App und dann darüber sich den Account und das ist halt einfach scheiße. Das ist einfach nicht so, wie die Leute funktionieren. Das muss irgendwo, muss das wie in der Social Media funktionieren, glaube ich. Und ich glaube, das braucht es, dass das so richtig, dass man das dann auch nutzt. Und was viele aber auch sagen ist, Screensharing ist mega wichtig, weil das machen auch richtig viele, dass man sagt, der eine spielt was und dann streamt er das halt in den Chat rein, in den Voice-Chat und alle können dann zugucken oder man hat einen privaten Call und ja, aber ich weiß es nicht, ich glaube, es gibt derzeit noch keine richtige Alternative.
Mir fällt halt Facebook ein, also die blaue Facebook-App. Deine Mutter, meine Mutter, die nutzen Facebook, wie die jüngere Generation Discord verwendet. Da gibt es dann halt die lokale Gruppe, die Kochgruppe, die WhatsApp.
Obwohl das nicht,
sich ja
nicht so den Call-Aspekt hat.
Ja. Gar nicht. Also das ist schon ganz, ganz asynchron. Also immer Post ist, und Kommentar.
Da ist Discord schon echt unique eigentlich, oder? Also ich habe auch noch gar nicht so vorgestellt, aber so gleichzeitig nur Social Media zu sein und aber auch so Communities zu haben, in denen man dann auch callen und reden kann und streamen kann, das gibt es halt sonst auch nirgends. Deswegen ist es schon auch irgendwo ein bisschen traurig, dass das jetzt acquired wurde, aber ja, mal gucken, was sich da noch so entwickelt.
Ich bin gespannt. Genauso gespannt bin ich, ob du Raycast für iOS verwendest.
Nein. Das ist so irrelevant. What the
fuck? Ich habe mir gedacht, also, was soll das?
Ja.
Also Raycast ist so ein Windows, so ein Application Starter, so eine Launchbar für macOS.
Ich meine, alle, die auf macOS waren, kennen Spotlight. Es ist quasi ein besseres Spotlight. Richtig extensible. Früher gab's
noch Allthread.
Gibt's immer noch.
Also in diese Richtung geht das. Und wenn halt ein Betriebssystem garantiert keinen Launcher braucht, dann ist es iOS.
Ich bin mir halt nicht sicher, was der Use Case dahinter ist. Also
ich bin mir sicher.
Okay, hau raus.
Pro-Lizenzen verkaufen.
Das glaube ich auch. Und ich glaube, was damit einhergeht, ist AI.
Genau, AI.
Ja.
Dass man die Dinge, die man sich auf dem Rechner als AI eingerichtet hat, dass man die auch lokal verwendet, wenn man auf dem Mobil verwendet mit dem iOS-Device. Ja. Und ich glaube, das wollen sie letzten Endes.
Aber ich finde es halt auch irgendwo schon auch schade, weil
ja, tatsächlich, es ist halt aus so einer Open-Source-Gedanke heraus, ist es jetzt halt so ein bisschen
Commercial-Ding geworden. Ja, genau, es ist halt so ein Community-Ding auch gewesen und alle konnten Extensions hier und da und das Ding wurde immer erweitert, es gab irgendwie neue Features und das Einzige, was ich seit einem Jahr sehe in Raycast ist, ach so, ja, hier haben wir jetzt AI angepasst, ach ja, wir haben neue AI-Models, ja, man kann jetzt den AI-Chat noch besser benutzen, aber nur, wenn du halt Pro hast und jetzt können wir hier AI machen und da und hier und jetzt haben wir iOS, da haben wir auch AI und ganz viel AI und ich finde es halt irgendwo, es ist halt mein scheiß Launcher.
Genau, und sie haben halt gemerkt, dass sie mit einem scheiß Launcher kein Geld verdienen können.
Richtig, aber ich meine, das hätten sie sich, die haben ja schon angefangen, bevor der AI-Hype da war und das hätten sie sich halt auch vorher überlegen können, aber es ist halt Venture-funded, ne?
Ganz genau, und da sitzen jetzt die Investoren im Genick und
ja,
die wollen
und die
jetzt
sagen halt, ja, jetzt macht hier mal ein bisschen Cash und ja, es ist halt schade, das wäre halt, ich glaube, es wäre geil gewesen, wenn das Ding wirklich so ein Open-Source-Ding gewesen wäre, so komplett Open-Source.
Es ist immer dieselbe Story. Mit Postman ist es passiert, mit ja. HTTP ja. ist es passiert, ja. mit Raycast ist es jetzt passiert. Ja. Es ist immer die gleiche Geschichte. Mit Swagger ist es passiert.
Ja.
Da gibt es ein Team, das Team hat eine gute Idee, das Team macht eine Open-Source-Software draus.
Und dann muss irgendwie Geld verdient werden.
Und das Team merkt dann, oh Gott, wir sind erfolgreich.
Ja.
Wir können jetzt relativ easy dafür ein Funding kriegen.
Ja.
Wir machen einen Exit und danach ist das Ding halt kaputt.
Ja, das ist immer so schade.
Sehr schade, deswegen haben wir zum Beispiel bei Hops das von vornherein in einem gemeinnützigen Verein gemacht,
aha.
weil bei einem gemeinnützigen Verein eben so ein Exit nicht möglich ist.
Ja.
Wenn man den auflöst, dann würde...
Oder so wie bei OpenAI, das ist auch gestartet als gemeinnütziges ja, genau. Ding. Und
ganz schön alles umfirmiert.
Genau, jetzt lassen sie es Non-Profit, aber die Parent Company ist jetzt For-Profit oder so. Wo ich mich auch frage, ja, geil, das ist ja wirklich, genau das ist der Spirit.
Auch der Spirit ist Juni. Das ist der zweite Coding Agent in der JetBrains ID und ich bin richtig, also in IntelliJ,
ja.
und ich bin richtig, richtig zufrieden damit und begeistert. Das haben sie wirklich gut gemacht.
Cool.
Also Juni ist letzten Endes so, es gab ja vorher schon der integrierte Chatbot, das ist jetzt aber so ein
Agentic
Approach, ja. genau, wo du halt sagen kannst, hey, geh mal durch die ganze Codebase und mach mal, gib mir mal einen Report über die Entwickler oder gib mir mal einen Report über Sicherheitslücken oder einen Report über die Design-Patterns, die wir verwenden oder mach es besser, implementiere etwas, mach Clean Code.
Ja, typischer Use Case, ich habe hier diese Requirements, implementiere mir das
genau,
mal und dann macht er das halt in verschiedenen Steps, er bearbeitet verschiedene Dateien. Ich glaube, ich habe auch im Podcast schon mal über RuCode geredet, das ist quasi genau das. Also man hat so einen Agent, der kann dann auch Commands exekuten, der kann Files angucken, der kann die Files bearbeiten, der kann potenziell auch MCP-Server ansprechen und so.
Und unter der Haube läuft tatsächlich Claude, fand ich sehr spannend.
Ah ja, nice.
Also gar nicht irgendwie ChatGPT,
ja,
sondern
aber
Claude.
Das ist auch der Standard, tatsächlich.
Für Coding?
Ja, Claude Sonne 3.5, 3.7 ist schon seit einem Jahr jetzt schon der de facto Standard für Coding. Mittlerweile kommt Google auch ganz gut mit dem 2.5 Pro, das soll jetzt auch ganz geil sein, aber Claude Sonnet ist trotzdem noch das Ding für Coding. Also man weiß auch nicht, wie die das gemacht haben, Anthropic, dass dieses Model so krass gut ist im Coden, aber ja.
Vielleicht haben sie Stack Overflow besser gescrapt.
Wahrscheinlich.
Kennst du Mindfactory?
Ja, sehr traurig, habe ich auch schon mitgekriegt.
Sind insolvent gegangen.
Sind leider insolvent und ich habe da gefühlt fast alle meine Computerparts gekauft.
Geht mir genauso. Also so genauso so einzelne RAM-Riegel und so immer
ja.
Mindfactory.
Ja.
Einzelne Festplatten, mein NAS-System, alles von Mindfactory. Es gibt Hoffnung, weil ich glaube, sie machen die Insolvenzverwaltung unter Selbstverwaltung.
Mhm.
Das heißt, das ist sozusagen der Versuch, dass die Firma nochmal mit anderem Approach
ja.
wieder wirtschaften kann. Und ich
okay.
glaube, sie, ich, vielleicht gibt es noch irgendwie die Möglichkeit, dass sie bestehen, aber.
Ich hoffe es. Also wirklich eine Top-Plattform, super geil. Da konnte man auch immer so viele Sachen finden und sich einen ganzen PC zusammenstellen, aber naja.
Ich fand auch die Suche und die Kompatibilitätsanzeige bei Mindfactory immer gut.
Ja,
also
fand
ich hatte
ich
immer so das Gefühl, also sowas hättest du bei Amazon oder so nie gekriegt. Also
ja.
das war wirklich auch für technische Käufer gemacht und gedacht.
Ja, und für Gamer ist wahrscheinlich die Switch 2 gedacht.
Ja, genau, aber wenn du in den USA wohnst, dann kannst du die nicht bestellen.
Ja. Wie ist das Zitat? We will be winning so much, you will say, please stop winning oder so.
Ja, genau. Ist das, ja. Dann kann man jetzt halt einfach mal nicht mehr bei Mario Kart gewinnen. Das ist jetzt aus.
Richtig. Das ist halt so geil. Ja, man muss halt, also Nintendo steht da und denkt sich, ich habe keine Ahnung, was dieser orangene Typ in den nächsten 2 Stunden machen wird.
Und wir haben keine Ahnung, ob wir $20 Zoll zahlen müssen auf ein Device, 200.
Oder 3000.
Oder keine.
Ja, also es ist einfach nur ein weiteres Trauerspiel. Und ja, da muss man halt auch irgendwie da muss man halt irgendwelche Schritte einleiten. Und Nintendo sagt halt jetzt, ja, sorry, Leute, wir wissen halt nicht, für wie viel wir das verkaufen müssen, weil eine gewisse Marge muss man halt auch machen. Und wenn dann die Tariffs da drauf stehen und man zahlt dann irgendwie nochmal 200 Euro drauf, das ist dann halt, ja, kacke.
Ist die Switch 2 gut? Muss man die kaufen?
Also ich war jetzt nicht so weggehauen vom Hocker, wie sagt man das, keine Ahnung. Ich habe eine Switch 1, ich denke, die reicht mir. Und ich muss auch sagen, Nintendo ist auch keine geile Company, muss man einfach auch mal dazu sagen. Das ist halt, die sind halt unglaublich geldgierig teilweise. Die machen super Spiele, was es halt so unfortunate macht, weil die Spiele sind halt wirklich top, aber die Company hat so Practices, wo man sich denkt, weißt du, dann wird Content gesperrt auf YouTube, weil jemand das Game moddet, weil jemand da eine Mod für entwickelt und da der Spiel ein bisschen anpasst und darüber ein YouTube-Video macht, der ja nur mehr Viewer aufmerksam auf das Spiel macht. Also, wo du dich fragst, was haben die denn gesoffen?
Ja, Nintendo ist halt meine Jugend. Also da gab es halt nichts anderes. Ich hatte mit 6 irgendwie den Gameboy gekriegt.
Ja.
Und das ist...
Ja, und man muss jetzt aber auch mal sagen, es ist natürlich schon auch... Ja, die haben auch die Preise angehoben von den Spielen. Das heißt Mario Kart, die großen Titel von denen kosten jetzt 80, 90 ja, genau, Euro.
Haben mit AAA-Spielen schon den Preis gemeinsam.
Nee, weil die AAA-Spiele
noch teurer sind.
Weniger kosten. Weniger. Noch.
Okay.
Also man hat schon sehr lange spekuliert, dass die vor allem zum Beispiel für GTA 6 den Preis anheben wollen, auch potenziell auf so 90 Euro oder so. Aber Nintendo ist jetzt der Erste, der das wirklich richtig durchzieht. Der sagt, okay, wir gehen jetzt auf 80, 90 Euro für unsere Top-Top-Spiele. Und ja, es ist halt, ich finde es halt irgendwo auch schade, ich kann es irgendwo auch nachvollziehen, aber es wirkt halt auch sehr geldgierig, vor allem von so einer großen Company wie Nintendo. Und was das, der viel größere Skandal ist, dass die jetzt, also typischerweise gibt es immer so ein Onboard-Spiel für die Konsole, mit dem man so die Features der Konsole kennenlernt. Das gab es bei der Wii, mit Wii Sports, das gab es halt immer mit dabei, damit man so ein bisschen auch sieht, was kann das Ding. Und jetzt gibt es das auch für die Switch 2, aber das kostet halt Geld. Wo du dich so fragst, Alter, das ist die Gebrauchsanweisung in Spieleform. Als ob ich dafür jetzt 10 Euro zahle, damit ich die Gebrauchsanweisung benutzen kann. Das ist halt schon irgendwie, boah, weiß ich nicht. Naja.
Schade. Ich habe mal ein paar News rausgeworfen, weil ich will das Thema der Woche heute unbedingt noch durchkriegen. Das ist auch relativ kurz.
Oh nein. Das wird ja ewig dauern. Ja, dann komm.
Kubernetes hat Aua gemacht. Der Nginx, das war schwierig.
Das war tatsächlich schwierig. Aber, also bei mir in der Firma hat es uns nicht betroffen, weil wir den Admission Control Webhook nicht anhatten. Und ja.
Ja, wir hatten ihn auch nicht an.
Ja.
Aber es war halt deployed. Also,
richtig. Ja.
Genau.
Aber ja, also worum es da geht, es wurde eine Security Vulnerability gefunden, in der man diesen. Es gibt so einen Admission-Webhook, das ist so eine Funktion in Kubernetes, der dann für gewisse Ressourcen, die von was anderem bereitgestellt werden, nochmal verifizieren, ob das wirklich stimmt und man das so deployen kann. Und der war halt, da konnte man halt unauthentifiziert Privilege Escalation machen und dann auf die Ressourcen des Clusters zugreifen. Das war ja nicht ganz so geil. Vor allem von einer Komponente, die von ungefähr 60% aller Cluster benutzt wird. Ganz genau,
also es war halt echt verbreitet. Und was ich echt gut fand, ist, dass hier mal unser BSI tatsächlich echt gut reagiert hat.
Ja.
Also die waren ja auch bei dem alten Kubernetes-Bug echt schnell, haben gute Anleitungen veröffentlicht, haben auch die Kanäle gut ausgespielt. Also jetzt, wo der Elon auch der Organisation in den USA, die diese CVEs managt, das Geld entzogen hat, ist vielleicht das BSI da jetzt die bessere Quelle.
Ja, finde ich sehr, sehr cool. Und das ist auch sehr traurig mit der CVE-Datenbank, aber
ich bin mir gar nicht mehr sicher, was da jetzt der aktuelle Stand ist.
Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt.
Also ich habe vor ein paar Wochen noch gelesen, dass ihnen das Funding jetzt ausläuft.
Genau, weil der Vertrag gilt nur noch bis übermorgen oder so. Haben die dann vor drei Tagen
das Geld gestrichen, müssen wir mal recherchieren, was da jetzt passiert ist.
Ja, muss man mal schauen. Sonst kam in der nächsten News der Hund mit eingezogenem Schwanz wieder zurück. Oder wie sagt man das?
Ja, genau. Ups. I'm sorry.
Ja, genau. Und das ist wirklich so.
Drama, sage ich dir, Drama.
Ich sag dir, die haben es auch einfach verdient.
Die haben es nicht gecheckt. Was ist passiert? Redis hat
ja einen Rugpull gemacht, in dem sie gesagt haben, ey, wir sind Open Source.
Unsere Software.
Genau, aber jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir nur noch Source Available und ihr könnt euch alle mal schön hier in den
Sie haben Elasticsearch gemacht.
Genau, sie haben den Elasticsearch gemacht. Und was macht die Community?
Ja, die wandert weg.
Dann wird halt geforkt.
Wird geforkt.
Halt die noch Open Source Geschichte wird geforkt und dann wird halt nur noch das benutzt und jetzt denkt sich Redis, oh fuck.
Wir haben keine Benutzer mehr.
Die Leute gehen ja alle. Was piept denn hier so?
Ich glaube, mein Handy ist irgendwie entweder mein oder dein Handy.
Ja, meins habe ich jetzt extra weit weggelegt. Ich glaube, es war deins. Und ja, jetzt sagen sie wieder, ja, ach, übrigens, wir sind jetzt doch wieder Open Source. Und dann denke ich mir echt so, nee, also, und das denkt sich jeder auch, jetzt ist der Trust gone, jetzt vertraut euch keiner mehr. Jetzt kannst du jedem Zeitpunkt, könnt ihr wieder sagen, ach nee, übrigens doch nicht mehr, weil jetzt haben wir ja wieder User, jetzt können wir wieder auf Source Available gehen. Es ist halt einfach eine absolute Frechheit.
In diese Richtung heute. Es ist ein Pattern und wir sehen das Pattern immer wieder. Die Leute merken, aus einer Open Source Idee kann man Geld machen.
Ja.
Deswegen gehen wir ins Venture Capital rein. Dann kommen die Investoren und sagen, boah, wir wollen jetzt aber auch unseren Hebel. Ja. Macht mal, dass meine Anteile teurer werden. Und dann machen völlig andere Menschen, nicht zwangsläufig die diese Firma gegründet haben, weil die haben schon lange einen Exit gemacht, machen dann dumme Ideen und kommerzialisieren dann ein vormals von der Community geliebtes und entwickeltes Produkt.
Ja, und das ist halt einfach, es ist einfach traurig. Und ich glaube, wo das immer what it boils down to, ist halt einfach, dass alles immer wachsen muss und alles muss immer noch mehr und noch mehr Geld und wir müssen jetzt noch mehr wachsen und was, wir wachsen nicht, dann sind wir failing und man kann nicht einmal sagen, mit dem, was man jetzt hat, ist man einfach zufrieden und das heißt auch nicht, dass die Firma jetzt den Bach runtergeht, sondern dass man einfach auf einem Level ist, auf dem man bleiben will.
Genau, nachhaltig und bleiben, so wie wir sind.
Ja, und das sieht man einfach nicht. Das gibt es gefühlt nicht.
So funktioniert Venture-Kapital nicht.
Ja.
Also da muss man generell.
Da muss man.
Also man landet dann am Ende darin, den Kapitalismus in Frage zu stellen.
Ja, richtig.
Und ja,
ja,
so funktioniert halt unsere Gesellschaft leider nicht.
Ja, auf jeden Fall. Fuck Redis, benutzt Velki.
Oder irgendeinen anderen Fork.
Ja, aber der Velki hat sich jetzt schon als der Fork rausgestellt.
Wir haben tatsächlich die Sache ausgesessen in der Firma. Haben einfach gesagt.
Naja, okay.
Da wird sowieso was passieren, von daher.
Naja, okay.
Eine letzte News haben wir noch, und zwar wurde Apple ja von Epic verklagt.
Und sie haben verloren.
Sie haben in einer Sache verloren, und sie haben jetzt international erlaubt, dass man, es ist eigentlich so lächerlich, das zu sagen,
ja,
dass man in seiner App Links auf, haben darf.
Dass man in seiner App auf seine eigenen Storefront verlinken darf. Unglaublich. Und alleine, dass man das sagen muss, ist so absurd.
Das heißt, Amazon kann jetzt im Kindle Store auch irgendwie sagen, so, hier kannst du das Buch kaufen.
Ja.
Netflix kann sagen, hey, wenn du ein Abo abschließen möchtest, dann klick hier.
Es geht immer noch nicht in der App. Also man kann immer noch nicht in der App kaufen.
Nicht, das darf man nicht. Man kann nur einen Link machen, so klicke hier, da geht der Browser auf und dann ist das eine eigene Storefront. Und das geht jetzt
Und ich glaube, Apple muss jetzt auch Schaden zahlen an Epic.
Genau, ich glaube, es ist auch mit einer monetären Wiedergutmachung verbunden. Das finde ich gut, weil das war tatsächlich eine der letzten App-Store-Regeln, die so völlig aus einem falsch verstandenen Technologie-Ownership oder Plattform-Ownership heraus entstanden sind.
Das ist seine Monopolstellung ausnutzen.
Ja, aber das ist tatsächlich, das ist ein ganz, ganz schweres Problem auch von Tim Cook, dass er maximal, also ich glaube, Tim Cook, ein Entitlement, das ist so eine Definition, die zusammengeschmolzen ist.
Ja, die so zusammengehören.
Tim Cooks Management-Strategie denkt, dass alles, was auf iOS läuft, Apple Geld bringen soll. Ja. Und dass sie das Recht dazu haben, dass alles, was auf iOS läuft, Umsatz für Apple bedeutet. Und das ist einfach generisch falsch. Das ist eine Plattform.
Ja, richtig.
Auf dieser Plattform laufen Dinge. Und natürlich ist es möglich, dass du und ich im McDonald's einen Kauf tätigen können. Das ist ja völlig, McDonald's kann jetzt nicht sagen, oh, er sitzt hier. Deswegen, wenn ich dir jetzt mal dein iPhone abkaufe, deswegen bekomme ich davon jetzt 20% und das ist einfach doof.
Korrekt.
Gar nicht doof ist unser Thema der Woche.
Das wollte ich auch gerade sagen.
Und ich garantiere dir, wir sind in 10 Minuten durch, weil es ist eigentlich relativ einfach und echt cool.
Dann zack, zack.
Es gibt ja Quarkus.
Ja.
Und es gibt
das ist ein Java-Framework.
Und es gibt ja Java-Standards.
Ja. Jakarta-EE.
Genau, es gibt ja Jakarta-EE bzw. Microprofile. Microprofile ist einfach ein Subset davon.
Ja.
Und wenn man jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf mal durchgewege Standards es gibt, dann gibt es ja in dem Bereich Database, JPA.
Ja.
Und JDBC.
Ja. Genau.
So, und wie kann ich jetzt einfach und gut und total easy Daten speichern in der Datenbank?
JDBC.
Ja, das ist ja schon.
Ja, schon heavy.
Heavy mit SQL und
korrekt.
Mit
gar nicht.
Connections und so.
Ja, sonst gar nicht in Java.
Gar nicht, genau. Ja. Und das kam mir
oder
dann
du benutzt
so ein bisschen
halt die Driver direkt von den Dingern, aber das
ja, oder
will
man
nicht.
Hibernate und Hibernate ist ja ein ganzer ORM.
Ja, und der benutzt im Hintergrund trotzdem JDBC.
Der benutzt JDBC, aber das ist ja nicht standardisiert. Ich kann den jetzt nicht austauschen.
Ja.
Also was war das Problem oder was ist das Problem? Spring Boot hat so ein bisschen vorgemacht, man hat diese Repositories, man hat diese einfachen Grundoperationen, man hat so Interface, die sich automatisch ausimplementieren. On top of JPA, also JPA definiert ja nur so Table Layout und so Geschichten. Mhm. Und genau das wurde jetzt standardisiert.
Geil, von Jakarta.
Ja, und zwar, und das ist das Lustige, Quarkus hat ja erkannt, dass man das braucht und hat ja deswegen Panache erfunden.
Ja.
Das heißt, Panache war so ein abgespecktes, abstrahiertes Hibernate, wo ich dann tatsächlich mein Repository hatte, mein Active Record und Safe und Persist
richtig.
Und so.
Ja.
Und jetzt haben sie da drauf einen Standard definiert.
Aha.
Und Panache ist jetzt die exemplarische Implementierung.
Ah.
Und dieser Standard heißt ganz einfach Jakarta Data.
Cool.
Das heißt, da ist spezifiziert, wie funktionieren Repositories, da ist spezifiziert, wie funktionieren diese Active Records, wie kann ich Dinge speichern und wie kann ich Dinge auffinden oder wie kann ich nach ID suchen, wie kann ich paginieren. Das finde ich auch ganz wichtig, dass es mitgedacht wird, weil sonst hat man immer dieses Limit und Offset und muss das dann, und das ist ganz schwierig. Und diese Dinge sind jetzt im Max-Profile-Standard drin.
Cool.
Das heißt, man kann die jetzt völlig agnostisch vom Panache von Hibernate direkt gegen den Standard implementieren und das Framework setzt sie dann um.
Nice.
Es ist natürlich noch nicht in Quarkus eingebaut, es braucht natürlich noch eine Weile, bis der Standard hier irgendwie durchgeht
und dann
1.1 ist gerade in der Entwicklung, aber ich freue mich wirklich, dass diese letzte Lücke jetzt geschlossen ist und dass man dann auch mit einem Standard-Interface und mit einem gut etablierten Standard die Daten in der Datenbank speichern und wieder zurückholen kann.
Cool. Und was war jetzt dieser ChatGPT-Link, der da drin ist?
Da habe ich genau die Dinge, die ich habe, mir von ChatGPT erklären lassen.
Sehr gut.
Also ich muss schon sagen, ChatGPT ist schon geil.
Ja, also ich würde jetzt nichts mit dem anfangen, aber es ist schon ganz nice.
Ich wollte dir gestern noch von einem Anwendungsfall erzählen, den schiebe ich jetzt mal kurz ein.
Ja.
Ich habe ja einen Balkon und ich bin richtig schlecht darin, Pflanzen überleben zu lassen. Die gehen einfach mir immer kaputt.
Ja.
Deswegen habe ich so gechattet, so mit ChatGPT, hey, mach mir mal einen Plan. Ich bin hier in Bayern, ich habe einen Südbalkon, ich habe absolut keinen Plan von den Dingen.
Mhm.
Mach mir mal eine Einkaufsliste, das ist ja relativ trivial.
Ja.
So, und dann kam die auch raus und hat mir so ein paar Dinge vorgeschlagen und dann gehe ich in den Baumarkt beziehungsweise in den Gartenmarkt und dann ist man ja erstmal überwältigt.
Ja.
Das heißt, man sieht da eine Pflanze, die einem gefällt und da, die haben alle so lateinische Namen, welche komischen Dinge. Und ich habe dann einfach ein Foto gemacht von dem Schild und habe gesagt, ist das Ding hier geil, passt das zu mir?
Ja.
Und hat mir geantwortet.
Geil. Und was hat er gesagt?
Nee, pass mal auf, das ist eher eine Pflanze, die ist eher für den Heckenbewuchs gedacht. Die hat tiefe Wurzeln, die kannst du nicht auf den Balkon stellen.
Ja, das ist nice. Das ist sehr nice.
Oder diese Pflanze, hey, die ist super gut für den Topf, die ist total pflegeleicht, aber sie kann nicht überwintern, stell die im Winter irgendwie rein. Und ich war echt ziemlich, ziemlich begeistert, wie gut es funktioniert. Also so, als wärst du im Laden mit einem Experten, der sich mit dem ganzen Quatsch auskennt und hätte dich so ein bisschen beraten.
Ja, das ist doch nice.
Hat echt Spaß gemacht. Genauso viel Spaß wie
der Code
der Woche.
Er muss kurz eine Marke machen, deswegen ist er weg vom Mic.
Der Code der Woche ist ein mega krasses Tool, das ich entdeckt habe. Ich weiß gar nicht, wo es hergekommen ist. Und zwar also wir kennen ja alle Draw.io und auch Mermaid. Da kann man aber wirklich nicht einfach gute Datenmodelldiagramme machen, also Entity-Relationship-Diagramme oder SQL. Und es gibt da jetzt ein richtig, richtig gutes Tool, das heißt einfach nur drawdb.app,
cool,
mit dem man Datenbankdiagramme machen kann, die man dann direkt in SQL transformieren kann und eben auch umgekehrt.
Das ist nice.
Und es sieht halt gut aus. Also es ist nicht irgendwie
so. Ja, das
so,
ist gut, ja.
Also man kann das auch im Business-Kontext zeigen. Das ist echt cool, es ist kostenlos und es ist unter drawdb.app/editor verfügbar. Ich glaube schon, dass es, also wenn man sich's anschaut, es ist schon ein Draw.io Fork, aber eben ganz speziell drauf optimiert für Datenbanken zu sein.
Nice.
Dann kommen wir relativ langlos zum
No-Code. Haben wir noch einen No-Code?
Haben wir noch einen No-Code? Hast du einen No-Code?
Also rein theoretisch hätte ich eigentlich den Self-Hosted Podcast nochmal vorgeschlagen, weil der echt geil ist.
Aber schlag den vor.
Das Problem ist, der hört auf.
Was fällt Ihnen ein, dass ihr ein kostenloses
Produkt? Das ist wirklich eine absolute Frechheit. Ja, die machen schon Geld. Die machen schon auch Geld, muss man auch sagen. Die sind auch bei einem großen Netzwerk, ne? Jupiter Broadcasting, die sind schon riesig und es gibt auch Patreon-Subscriber und es gibt auch Sets, die man streamen kann. Das ist ja dieses Podcasting 2.0, wo man mit so Krypto, Bitcoin dann die quasi unterstützen kann in so einem richtig offenen Format. Aber die hören jetzt auf mit der 150. Folge und meinten, dass der Linux Unplugged Podcast dann mehr self-hosted Inhalte enthält.
Okay, sind das die gleichen Dudes, oder?
Ja, also der Alex wird dann öfter mal in dem Linux Unplugged Podcast vorkommen und der andere ist eh schon immer in dem Linux Unplugged, glaube ich, mit drin. Deswegen, ja, ich denke jetzt nicht, dass das, also es ist schon traurig, weil ich fand es immer geil, nur self-hosted Content zu hören, aber ich höre auch den Linux Unplugged Podcast. Aber ja, die sind auch im gleichen Netzwerk, deswegen ergibt es auch Sinn. Also die kommen beide von Jupiter Broadcasting und ja.
Ja, kann ich in gewisser Weise verstehen, weil wir wissen ja selbst, wie viel Aufwand es ist, so ein Ding hier zu machen.
Und die machen das ja auch nochmal professioneller, da wird ja auch gecuttet und ja.
Aber wir cutten natürlich auch und sind auch sehr professionell.
Das Intro und Outro, ja.
Genau, da machen wir mindestens zwei Cuts.
Richtig, richtig. Aber sonst, ich kann den Linux Unplugged Podcast auch sehr empfehlen.
Dann empfehle ich einfach, damit wir den Sack zumachen, auch nochmal einen Podcast. Und zwar die Quarks Science Cops. Kennst du die Quarks Science Cops?
Nee.
Das ist von den Öffentlich-Rechtlichen, von der ARD aus, der Quarks Bubble.
Ja.
Und zwar sind es zwei Wissenschaftler, die pro Folge einen, ich möchte mal sagen, Schwurbel oder so ein esoterisches Dings versuchen zu erklären.
Mhm.
Und halt zu sagen, warum das schlecht ist. Also,
das ist cool.
Ja, also da gibt es verschiedene Folgen zu Zahnmedizin oder Diätpulver oder diese Pflaster, die man aufkleben kann und die dann dich irgendwie heilen sollen. Hand auflegen mit Reiki, diesen ganzen psychedelischen Quatsch.
Ja.
Also das ist eine sehr, sehr, sehr gute wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung von diesen esoterischen Dingen.
Nice.
Link in den Shownotes und dann bleibt uns eigentlich nur noch die Verabschiedung.
Genau.
Folgt uns auf allen Kanälen.
Richtig. Redet in eurer Freizeit über diesen Podcast und sagt den Leuten, wie geil dieser Podcast ist.
Noch besser, redet in eurer Freizeit über die Werte, die wir vermitteln. Open Source.
Ach, jetzt hör doch auf damit. Jetzt hör auf.
Das ist so,
wir wollen einfach mehr Listener. Wie war das? Kapitalismus?
Kapitalismus, Wachstum.
Wir wollen mehr, noch mehr.
Wachstum.
Ja. Es wird eigentlich mal Zeit für einen Sponsor, oder?
Eigentlich, nee, Investor. 17% für 2 Millionen.
Wir können zur Höhle der Löwen gehen.
Und dann vor diesem, wie heißt dieser Maschmeier,
der Maschmeier, der Kaufland.
Der Omas das Geld aus der Tasche gezogen hat. Mensch, das ist super.
Der ist toll.
Kaufland ist die Dieter Schwarz, das ist nicht der.
Ach nee, stimmt. Das ist nicht der Maschmeier.
Nee, der Maschmeier.
Der Maschmeier ist der immer, der immer im Auto sitzt und dann seiner Sekretärin sagt, da gibt es ganz viele Memes auf Twitter. Ja. Ciao, Markus.
Tschüss, Lukas. Ich mache jetzt das Pitch-Deck.
Wie heißt der von Kaufland?
Dieter Schwarz.
Nein.
Doch.
Nein, der hat doch einen viel cooleren Namen.
Didi.
Das klingt schon so.
Der wohnt in Heilbronn, der hat die ganze Stadt unter seinem Haus. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen.
Hast du ein Bild mit ihm?
Da muss ich jetzt echt aufpassen, das war nämlich unter NDA.
Oh, Leute.